Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir haben für diese Woche zwei Predigten Ihnen zu präsentieren. Die erste Predigt von Michael Link und die zweite jetzt von mir. Da es zwei Predigten sind, sind beide natürlich etwas kürzer als normal. Aber sie haben auch eine gewisse Bezugnahme. Die Predigt von mir heute hat den interessanten Titel: Sind Sie ein eitler Windhauch? Nicht Windhund, Windhauch. Ja, was ist das für ein merkwürdiger Titel? Nun, Sie haben sich vielleicht schon gedacht, dass es sich um Eitelkeit handelt, über die ich heute sprechen möchte, aber wieso Windhauch? Nun, es hat schon mit der Bedeutung des Wortes Eitelkeit zu tun. Ich habe hier einen Auszug aus dem Bibellexikon, Bibelwissenschaft, und da heißt es hier wie folgt: Mit Eitelkeit, Windhauch, wird das hebräische Nomen Hevel wiedergegeben. Seine Grundbedeutung, verwehrter Hauch oder Lufthauch, bezeichnet metaphorisch etwas Vorübergehendes, gewichtslos Leichtes, Wertloses, Leeres, Macht- und Hilfloses. Und es hat heute auch die Bedeutung von eingebildet oder gefallsüchtig. Man ist süchtig, anderen zu gefallen oder Gefallen von ihnen zu erlangen. Es gab ein interessantes Gedicht, das habe ich damals in meiner Schulzeit immer lesen müssen. Und vielleicht kennen Sie das Gedicht auch noch. Es ist von einem Dichter des Barock geschrieben worden. Dieser Dichter stammte aus Schlesien, der lebte so von 1616 bis 1664. Sein Name Andreas Gryphius. Und das Gedicht lautete: Es ist alles eitel. Und es geht wie folgt. Er hat natürlich dann so ein paar alte Ausdrücke gebraucht, die wir heute nicht mehr gebrauchen würden, aber ich denke, Sie werden schon verstehen, was damit gemeint ist. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt und Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was jetzt und prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Pein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit, der Mensch, ewig bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt. Noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten. Ein interessantes Gedicht. Es spielt natürlich auf das ab, was wir im Predigerbuch lesen. Und so möchte ich einige Stellen einmal hier mit Ihnen durchsprechen, um zu sehen, wie der König Salomo das beschreibt, was auf der Welt vor sich geht. Angefangen in Prediger 1, die Verse 2 bis 4, da schreibt er: Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er unter der Sonne hat? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Es geht hier um eitles Tun. Wir werden gleich noch sehen, warum dieses Tun eitel ist. Es wird vielfach auch mit dem Haschen nach Wind verglichen, dieser eitle Windhauch. Schauen wir uns im selben Kapitel Vers 14 an. Prediger 1 und Vers 14. Da heißt es: Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Das Tun, das unter der Sonne geschieht, beschreibt er hier in Kapitel 2 und in Vers 1. Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Schauen Sie, ich will wohl leben und gute Tage haben, aber siehe, das war auch eitel. Vers 11. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Wir können weiterlesen in Kapitel 2, die Verse 17 bis 19. Darum verdross es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. Und mich verdross alles, um das ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird, denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird, und soll da herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne, das ist auch eitel, vergänglich, ohne bleibenden Wert, ein Lufthauch. Vers 23. Alle seine Tage sind voller Schmerzen, und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet, das ist auch eitel, ohne den wahren Wert. Schauen wir uns auch Kapitel 4 an. Und Vers 4. Ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun, und da ist nur Neid des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Vers 7. Wiederum sah ich Eitles unter der Sonne. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende, und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. Kapitel 5 und Vers 6. Wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Die Idee, man träumt und hat dann irgendwelche interessanten Erkenntnisse gewonnen, dadurch, dass man träumt. Und dann wird viel darüber geredet. Das ist eitel. Das ist ohne Wert. Vers 9. Wer Geld liebt, der wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, der wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Wir müssen begreifen, es geht hier um die Menschen dieser Welt. Salomo beschreibt menschliches Tun, das aber getrennt ist von dem, was Gott will. Man hat sich nicht Gottes Willen unterworfen, man tut es so, wie man es tun will, wie man es selbst tun will, wie man es selbst für richtig hält. Eine sehr interessante Unterscheidung wird getroffen in Prediger Kapitel 9 und Vers 10, denn da wird jetzt der Leser angesprochen. Da werden Sie jetzt angesprochen, der Sie diese Stellen lesen. Da wird Ihnen etwas gesagt, was Sie zu tun haben. Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft oder tue es mit deiner ganzen Kraft. Das tue, denn im Totenreich, in das du fährst, da gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Da stirbt man, man ist tot, man hat kein Bewusstsein, solange wie man im Grab liegt. Aber dann wird etwas weiteres gesagt in Vers 11. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern, heißt es jetzt hier in der Lutherbibel 2017, alles liegt an Zeit und Glück. Aber das ist nicht die beste Übersetzung. Die Elberfelder-Bibel schreibt, Zeit und Geschick trifft sie alle, die Menschen dieser Welt. Die Menge-Bibel schreibt, sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Also nicht du, der du ein Christ bist, der dies liest, sondern sie, die Menschen dieser Welt. Die Hoffnung für alle schreibt, sie alle sind der Zeit und dem Zufall ausgeliefert. Es geht hier nicht um sie, wenn sie ein Kind Gottes sind, dass sie meinen, sie sind vom Zufall abhängig, es könnte alles in ihrem Leben so zufällig geschehen, ohne dass Gott davon weiß, ohne dass Gott es zulässt. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Gedicht geschrieben über den Zufall und da hört es sich so an in einer Strophe. Für Christen gibt es den Zufall nicht. Und wenn der Prediger auch spricht, sie alle trifft das Glück, die Zeit, so meint er nur die Eitelkeit, die machtvoll diese Welt regiert, die nichts von Gottes Wirken spürt. Darum geht es. Wir sollen uns Gott unterordnen. Wir sollen uns bewusst sein, dass alles dies, was hier beschrieben steht, was wir gerade gelesen haben, keinerlei Wert hat, wenn Gott nicht in unserem Leben ist. Der Mensch baut umsonst die Stadt, wie es heißt, wenn Gott nicht das Fundament legt, wenn Gott nicht dabei ist. Man müht sich umsonst ab. Und so wird die Frage gestellt, zum Beispiel in einem Artikel mit dem Titel Gottes Botschaft, was ist eitel? Dann heißt es hier, sehr richtig ausgedrückt, wenn man das Buch Prediger liest, hat man den Eindruck, dass letztendlich alles sinnlos und vergeblich ist. Und diese Einstellung hat dann auch dazu geführt, dass sich viele Fromme in Anführungszeichen von der Welt verabschiedet, ins Kloster gegangen sind oder zu Eremiten wurden. Aber was sagt uns Christus? Er sagt, ich schicke euch in die Welt. Nicht, ich hole euch jetzt buchstäblich, physisch gesehen, aus der Welt heraus, sondern ich schicke euch in die Welt, damit ihr den Lebensweg demonstriert und praktiziert. Ein Licht seid in der Welt. In dem Artikel heißt es so dann, Martin Luther kam zu dem Schluss, dass sich das Eitel auf die Haltung des menschlichen Herzens bezieht, wodurch die Dinge sinnlos werden, nämlich dann, wenn diese an der Stelle Gottes zum Lebensmittelpunkt und zum Lebensinhalt werden. Eitel ist der Mensch deshalb, heißt es weiter, weil er meint, die Dinge seinen Vorstellungen entsprechend lenken zu können und sich damit an die Stelle Gottes setzen will. Aber schauen wir uns an im Buch Jesaja, Kapitel 40, wie Gott den Menschen ansieht. Einen eitlen Windhauch. Jesaja 40 und Vers 17. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Alle Völker, die sich nicht unter die Herrschaft Gottes stellen wollen. Was sagt uns Jakobus? Und hier sehen wir auch den Zusammenhang zwischen diesem Windhauch und der Eitelkeit, der Überheblichkeit. Jakobus Kapitel 4, die Verse 13 bis 16. Jakobus Kapitel 4, angefangen in Vers 13. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, ein Windhauch. Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse und man kann sagen, es ist eitel. Und so schreibt dieser Artikel, dass das Buch Prediger damit voll auf der biblischen und auch der neutestamentlichen Linie liegt, wonach wir in allen Dingen auf Gott vertrauen und uns von ihm leiten lassen sollen. Und dann gab es folgenden Artikel, den ich gefunden habe auf dem Internet, aus der Karrierebibel. Und da heißt es, Stolz und Eitelkeit, dein Ego platzt gleich. Alle haben eins. Nur entscheidet die Größe darüber, ob es gesund ist oder nicht. Die Rede ist vom Ego. Und das geht Hand in Hand mit einem starken Gefühl Stolz. In gesundem Maße fördert Stolz Ehrgeiz, Ideen, persönlichen Erfolg. Wer dabei jedoch nicht aufpasst, dem wächst er über den Kopf. Aus einem aufgeblähten Ego erwächst nur selten etwas Gutes, dafür gerne eine veritable narzisstische Störung. Narzissmus, das ist so diese Eigenliebe. Man liebt sich selbst, man ist von sich selbst fasziniert. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Schauen Sie, man meint, man sei das Nonplusultra. Und so heißt es hier, dann sorgt übermäßiger Stolz dafür, dass wir daran glauben, der Erfolg sei tatsächlich unsere Alleingeburt oder wir seien die Masters of the Universe. Und je größer der Ruhm und je länger der Applaus, desto mehr wird aus unserem Stolz auf Erreichtes eine gefährliche Attitüde und ein krankhafter Charakterzug. Ungesonder Stolz, auch anmaßender Stolz oder auch falscher Stolz, wird meist synonym verwendet mit Arroganz und Eitelkeit, mit Hochmut und Überheblichkeit, wie wir gerade im Jakobusbrief gelesen haben. Wird er verletzt, und jetzt kommt's, dann neigen Betroffene zu Empörung und Trotzreaktionen bis hin zu aggressiven Abwehrhandlungen oder gar zur Rache und sinnen auf das Gefühl der späten Genugtuung. Wenn der Stolz verletzt wird, wenn das Ego verletzt wird, dann reagiert man aufgrund seiner verletzten Eitelkeit, auf Korrektur zum Beispiel, sehr negativ. Der Apostel Paulus sprach davon im Hebräerbrief, Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13, und lesen wir Vers 22, was Paulus dann den Hebräern geschrieben hat. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, das waren jetzt Geschwister in der Kirche, nehmt das Wort der Ermahnung an. Er sagt, ich habe euch ja nur kurz geschrieben, hätte viel mehr schreiben können. Nehmt es an, nehmt Korrektur an, lasst euch zum Beispiel von der Predigerschaft korrigieren. Aber nein, das wollten viele nicht, das wollen heute auch einige nicht. Und wenn sie dann korrigiert werden, dann sind sie in ihrem Stolz verletzt und verlassen sogar dann auch die Kirche. Denn mit solcher Korrektur, mit solcher Ermahnung kann man ja nicht umgehen. Man hat ja eine verletzte Eitelkeit. Es heißt weiter in diesem Artikel, wer eitel ist, der will besser dastehen, als er ist. Damit hat der Eitle viel mit dem Narziss gemein. Beide verführen zu übertriebener Selbstbehauptung und Selbstdarstellung. Man hat auch ein falsches Bild von sich selbst. Im Psalm, Kapitel 4, da wird die folgende Frage gestellt. Psalm, Kapitel 4, und Vers 3. Ist ein langes Buch, das Buch der Psalmen, vor allen Dingen, wenn ich eine größere Bibel habe. Da heißt es hier im Psalm, Kapitel 4, und Vers 3, ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden, fragt Gott. Wie habt ihr das Eitle so lieb, auch das Eitle in euch selbst? Warum habt ihr euch selbst so lieb, könnte man sagen. Der Narzissmus wird hier eigentlich auch angesprochen. Und warum habt ihr die Lüge so gern? Ihr belügt euch ja, ihr täuscht euch ja selbst, wenn ihr so denkt, wie ihr denkt. Es heißt in dem Artikel weiter, damit will der Eitle vor allem von anderen bewundert werden. Und zwar auch wegen Talenten, die er an sich gerne sähe und die er dann nicht unbedingt hat, aber auf die er ganz besonders stolz wäre, wie zum Beispiel körperliche Attraktivität, egal wodurch, beruflicher Erfolg, egal wie erzielt, Intelligenz, egal wobei, Reichtum und Statussymbole, egal wie echt, und Macht, egal gegenüber wem. Das eitle, neurotische Ego plustert sich allerdings auch dann auf, wenn es tatsächlich etwas besser weiß oder kann, dies aber vor allem dazu nutzt, um sich gegenüber anderen zu erhöhen. Und das ist das Problem. Das finden wir zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 4 angesprochen. Man ist jetzt talentiert. Man hat jetzt was erreicht in seinem Leben. Aber was macht man damit? Ist man da so wie derjenige im Buch Prediger, der auf seine Werke sich etwas einbildet und nicht versteht, dass er insoweit ein eitler Windhauch ist? 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Ja, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr geht weiter in 2. Korinther Kapitel 10. Noch etwas hinzuzufügen. 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 17 und 18. Wer sich aber rühmt, der rühme sich nicht seiner eigenen Eigenschaften, seiner eigenen Errungenschaften, seiner eigenen Talente, der rühme sich des Herrn, denn Gott hat ihm diese Talente ja gegeben. Denn nicht der ist bewährt, Vers 18, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und Gott wird einen nur dann empfehlen, wenn er auf der gleichen Wellenlänge ist wie Gott. Wenn er etwas auf sich alleine herausschaffen will, dann wird es nicht klappen. In Jeremia Kapitel 9, da wird das gleiche Thema angesprochen. Jeremia Kapitel 9, Vers 22. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Aber das ist das Problem. Das wollen viele nicht. Man will sich lieber erhöhen. Es gibt ja dieses berühmte Gedicht von Theodor Fontane, Archibald Douglas. Das mussten wir damals in der Schule auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob Sie heute das überhaupt noch kennen, die jüngeren Zuschauer unter Ihnen. Es ist ein schönes Gedicht. Da heißt es unter anderem in diesem Gedicht, König Jakob saß auf hohem Ross. Graf Douglas grüßte tief. Dem König das Blut in die Wange schoss, der Douglas aber rief, König Jakob, schaue mich gnädig an und höre mich mit Geduld. Was meine Brüder dir angetan, es war nicht meine Schuld. Und dann weiter in diesem Gedicht, nachdem man so gewandert ist, der König auf hohem Ross und der Douglas lief neben ihm her, da heißt es, dass der König von dem Pferd sprang. Und es heißt, hell leuchtete sein Gesicht. Aus der Scheide zog er sein breites Schwert, aber fallen ließ er es nicht. Jetzt hatte sich eine Gleichheit entwickelt. Jetzt waren nicht mehr die Situationen so, dass der König auf hohem Ross war und der Douglas lief nebenher. Jetzt waren beide auf gleicher Ebene. Das ist eine sehr schöne, interessante Darstellung. Es ging nämlich auch darum, dass der König erkannt hatte, dass er dem Douglas Unrecht getan hatte. Das ist so diese Idee. Man gibt sich nicht in eine Situation, wo man über anderen stehen will und andere unterjochen will, auch in seiner eigenen Vorstellungskraft und Idee. In diesem Artikel eben heißt es wie folgt: Solche Menschen brauchen ganz offenbar das wiederholte Gefühl der Überlegenheit, um so von der eigentlichen Persönlichkeitsstörung und einem Minderwertigkeitskomplex abzulenken. Das hat sehr viel mit gekränkter Eitelkeit zu tun. Man hat einen Minderwertigkeitskomplex. Man will dazugehören. Man will unbedingt dazugehören, was immer es sein mag, ob es die Schule ist, ob es die Universität ist, ob es das Berufsleben ist, ob es die Kirche ist. Und dann fühlt man sich jetzt verletzt, wenn man scheinbar keine Anerkennung findet. Oh, warum soll ich dem etwas Gutes tun? Der tut mir ja auch nichts Gutes. Warum soll ich dem mein Mitleid bekunden? Der bekundet ja sein Mitleid mir gegenüber auch nicht. Und so weiter und so fort. Man zieht sich dann zurück wie in das berühmte Schneckenhaus. Man fühlt sich so jetzt als das Opferlamm. Christus ist ja auch ausgestoßen gewesen. So bin ich auch ausgestoßen. Aber Christus war in ganzer Weise ausgestoßen. Es heißt, die Massen folgten ihm nach. Er war sehr populär, bis dann zum Schluss seines Lebens natürlich er nicht so lebte, so handelte, wie die meisten das wollten. Die wollten ja, dass er jetzt zum König wurde, um das römische Reich aus Juda zu entfernen. Das hat er ja nicht getan. Nein, man muss ja aufpassen, dass man nicht aufgrund seines Minderwertigkeitskomplexes, seiner gekränkten Eitelkeit, zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Die gekränkte Eitelkeit kann sich auch dadurch entwickeln, aufgrund eines Minderwertigkeitskomplexes, dass man zu viel sagt. Man will dazugehören, man will unbedingt interessant sein. Und man fühlt sich dann irgendwo ausgestoßen, wenn man sich nicht profiliert. Und so lesen wir in Prediger Kapitel 6 und Vers 11 die folgende Warnung. Prediger Kapitel 6 und Vers 11. Je mehr Worte, desto mehr Eitelkeit. Und das hat der Mensch davon. Manche reden einfach zu viel. Sie sprechen über ihre eigenen Probleme. Das macht sie auch wiederum interessant, nicht wahr? Man hat ja Probleme. Man will die ja dann teilen. Ein Evangelist hat mir einmal gesagt, das Problem ist, dass wenn man Probleme hat, dann spricht man mit jedem, der einem so vors Gesicht kommt, aber mit dem man sprechen sollte, mit dem spricht man nicht. Und das ist Gott. Und einige beten vielleicht schon, aber dann beten sie in falscher Weise. Dann beten sie, ja, warum geschieht mir das jetzt? Ich bin doch so ein wertvoller Mensch, nicht wahr? Gott, warum lässt du das jetzt mir zukommen und nicht den anderen? Auch hier wiederum, gekränkte Eitelkeit letztendlich. Das Missverständnis, dass man ein eitler Windhauch ist, das will man ja nicht anerkennen, das will man nicht zugeben. Schauen Sie, sicherlich, man muss Barmherzigkeit tun, erweisen, wie auch Michael Link in seiner Predigt gesagt hat. Man muss den Lebensweg Gottes beschreiten, man muss etwas tun. Aber es hat auch seine Grenzen, wenn man das jetzt realistisch sieht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich bekomme so am Tag um die 100 E-Mails, so im Durchschnitt. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Zunächst einmal lese ich sie alle. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ja, was mache ich jetzt? Reagiere ich jetzt und wie reagiere ich jetzt? Wenn ich für jede E-Mail 5 Minuten brauchen würde, um sie zu lesen und dann zu beantworten, vielleicht sogar im Detail zu beantworten, wissen Sie, das sind fast 8 Stunden am Tag. Dann könnte ich nichts weiter tun, als E-Mails zu beantworten. Ich muss also von daher natürlich eine Entscheidung treffen. Aber Herr Link, Sie sind ja gar nicht interessiert an mir. Sie beantworten ja meine Fragen nicht. Wenn ich dann jetzt ein E-Mail bekomme von 2-3 Seiten Länge und dann werden auch vielleicht Videos hinzugefügt, die man also sich anschauen soll, die sind auch so 2-3 Stunden lang. Ja, wie soll ich das bewerkstelligen? Die Frage ist, benutze ich die Zeit, um für andere, die eine Gebetsbitte veröffentlichen, zum Beispiel zu beten? Oder benutze ich die Zeit, um denen zu schreiben, wie sehr mir ihr Anliegen am Herzen liegt, aber dann keine Zeit mehr habe, um für sie zu beten? Was ist jetzt wichtiger? Auch das müssen Sie einmal berücksichtigen. Wie sieht es mit Versammlungsbesuchen aus? Es ist natürlich so, dass wenn neue Leute sich an uns wenden, wir zunächst einmal wissen wollen, was die so verstehen, was für einen Hintergrund sie haben. Verstehen sie wirklich, was wir in Gottes Kirche bedeuten, wie wir zum Beispiel die Versammlung durchführen, auch dass wir eine gewisse Kleiderordnung haben. Ich meine, sonst wird es auch sehr peinlich für die Leute selbst, die dann kommen und sind vielleicht nicht in einer Weise angezogen, wie es passend ist für die Sabbatversammlung. Oder die vielleicht mit einem großen Kreuz um den Hals kommen, das ist alles schon passiert. Dann wird es für die peinlich und dann wird es natürlich auch für die Geschwister peinlich. Wie soll man jetzt darauf reagieren? Also das sind gewisse Dinge, die klärt man vorher ab. Aber wenn man die Gelegenheit hat, dann sollte man zur Versammlung kommen. Und nicht meinen, ach ja, ich höre mir das alles so über Internet an, denn es ist ja das Gleiche. Das ist eben nicht das Gleiche. Das Internet, die Internetveranstaltungen, die waren als Ersatz gedacht für diejenigen, die nicht zur Versammlung kommen können. Aber nicht für diejenigen, die zur Versammlung kommen können. Aber vielfach ist es auch so, ja, man ist irgendwo dann gar nicht so willkommen, man ist ja irgendwie dann gar nicht so richtig an den Geschwistern interessiert, oder besser noch, die sind nicht an mir interessiert, deswegen komme ich auch nicht. Eine falsche, gekränkte Eitelkeit. Schauen Sie, das sollten Sie sich auch überlegen, wie sieht es in Ihrem Leben aus? Sind Sie nach wie vor ein eitler Windhauch? Wie sieht es mit Schönheitsoperationen aus? Ein Artikel sagt hier aus der Bibelpraxis, Schönheitsoperationen sind in. Immer wieder ist davon zu lesen, dass sich vor allem Frauen unter das Messer begeben, um sich straffen zu lassen. Nun, Männer tun das auch. Und es geht ja auch inklusive um Behandlungen zur Hautglättung, etwa mit dem Nervengift Botox. Nervengift Botox. Man kann andere Beispiele anführen. Alles das, was zur, in Anführungszeichen, Schönheitsoperation dient. Der Busen wird vergrößert, die Lippen werden vergrößert, man hat sich falsche Wimpern angelegt, die so lang sind, dass man sonst überhaupt gar nichts mehr sehen kann vom Gesicht. Wie sieht's mit den Tattoos aus? Eine schreckliche Unsitte. Manchmal treten Menschen auf, wenn sie da solche Shows sich anschauen, die sind von oben bis unten, sogar im Gesicht dann, mit Tattoos verunstaltet, und ich sage bewusst, mit Tätowierungen verunstaltet. Die meinen, das ist schön. Die meinen, das gehört dazu, man muss ja das tun, weil andere, die tun das ja auch, und sonst ist man ja irgendwo nicht akzeptiert. Wenn die nur wüssten, wie schrecklich diese Tätowierungen aussehen. Aber der gesamte Gesichtspunkt und der Blickwinkel ist total vernebelt, scheinbar. Und dann läuft man sein ganzes Leben hindurch mit diesen Tätowierungen herum. Denn wenn sie mal da sind, ist es schwer, sie wieder loszukriegen. Deswegen beachten wir den Ausgang und überlegen wir uns sehr ernst und sehr deutlich und sehr gewiss, was wir tun wollen mit unserem Leben. Ich sehe auch mehr und mehr noch Männer, die haben jetzt ihre Fingernägel schwarz lackiert. Das mag vielleicht auch eine Protestaktion sein, was weiß ich, aber schrecklich ist so etwas. Oder natürlich tragen sie Ohrringe, wer weiß wie lang auf dem Boden, hängend. Sie müssen sich überlegen, tun Sie das aus Eitelkeit heraus, weil Sie meinen, das sei schön. Wohingegen vielfach wird es als hässlich angesehen. Wie sieht es aus mit dem Färben von Haaren? In diesem Artikel hier zum Beispiel heißt es, stehen wir doch zu dem Alter, das wir haben, auch mit Falten und bei veränderten Farben unserer Haare. Hauptsächlich geht es mir jetzt um Männer. Der berühmte Singer und Sänger Tom Jones, der hat ja lange Zeit seine Haare schwarz gefärbt gehabt, in hohem Alter. Das sah lächerlich aus, absolut lächerlich, bis er selbst einmal erkannt hat und gesagt hat, ja, jetzt färbe ich meine Haare nicht mehr, jetzt lasse ich sie so wachsen und belasse sie so, wie sie sind, jetzt also grau und weiß. Aber auch da kam so eine Eitelkeit mit zum Ausdruck, wo er sagt, ja, wenn aber meine schwarzen Haare besser aussehen würden, dann würde ich es nach wie vor tun. Oder andere lassen sich die Haare lila färben, Frauen ganz besonders. Oder wie sieht es aus mit jemanden, der schöne Haare hat und lässt sich dann eine Glatze schneiden. Ja, warum? Warum? Alles aus Eitelkeit. Alles, man will irgendwo interessant erscheinen. Einige haben mich gefragt, ob ich meine Augenbrauen färbe, weil die sind noch schwarz und meine Haare sind mittlerweile schon grau oder auch ein bisschen weiß geworden. Also ich färbe meine Augenbrauen nicht. Meine Augenbrauen sind echt. Okay, aber ich werde sie aber auch nicht grau färben, sondern ich werde sie so lassen, wie sie sind. Ich habe da keinerlei Eitelkeit in dem Sinne. Aber schauen wir uns einmal Psalm 139 an. Das sollte unsere Einstellung zu dem Ganzen sein. Psalm 139, die Verse 14 und 15. Da sagt David, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde, unten in der Erde, die Schlachterbibel schreibt, da ich kunstvoll gewirkt wurde, unten in der Erde. Eine moderne Übersetzung schreibt, ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Und dieser Artikel hier, den ich zitiere, der schreibt auch, dass wir nicht vergessen sollten, was am Ende des Buches der Sprüche zu lesen ist. Sprüche 31 und Vers 30. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Die Lutherbibel 2009 schreibt, die Schönheit vergeht. Die Elberfelder Bibel schreibt wörtlich, ein Windhauch. Ein Windhauch. Und deswegen hat eine moderne Übersetzung auch es so gebracht. Die Anmut ist Trug und die Schönheit Eitelkeit. Ein Windhauch vergeht. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gepriesen werden. Darum geht es letztendlich. Dass man dieses Leben führt im Einklang mit Gott. Und alles andere ist dann unwesentlich, was so diese physischen Schönheitsmerkmale angehen mag. Es geht uns doch in erster Linie darum, schreibt dieser Artikel, schön für Gott zu sein, nicht für Menschen. Und Gott schaut auf unser Herz. Und da sucht er Gehorsam und Treue. Eine interessante Stelle findet sich in Apostelgeschichte, Kapitel 7 und Vers 20. Eine Aussage über Mose. Apostelgeschichte 7 und in Vers 20. Zu der Zeit wurde Mose geboren und er war ein schönes Kind vor Gott. Gott sah schon etwas in ihm, wie er sich entwickeln würde. Er war ein schönes Kind vor Gott und wurde 3 Monate ernährt im Hause seines Vaters. Wir sollen schöne Kinder sein vor Gott. Darum sollte es uns in erster Linie gehen. Es wird weiter ausgeführt, dass heute die Ansicht über das Aussehen oft unausgeglichen ist, was durch die Modewelt und die Medien natürlich noch verstärkt wird. Zeig, was du hast, heißt es. Das hört man oft, wenn es um das Aussehen geht. Doch wo solches Denken vorherrscht, da lernen Mädchen im Teenage-Alter oder sogar noch früher, sich selbst als Objekt der Begierde wahrzunehmen. Als Objekt, das angeschaut und nach dem Aussehen beurteilt werden soll, erklärt die American Psychological Association von 2007. Und diese Sichtweise, die kann äußerst schädlich sein. Mittlerweile sieht man darin ein schwerwiegendes soziales und gesundheitliches Problem. Es kann eine Unmenge von negativen emotionalen Auswirkungen haben, wie Essstörungen, geringes Selbstwertgefühl oder Minderwertigkeitskomplex, Depression oder depressive Stimmung sowie Ängste und sogar selbst Hass. In Prediger Kapitel 11 lesen wir Vers 10. Prediger Kapitel 11 und Vers 10. Lass Unmut fern sein von deinem Herzen und halte das Übel fern von deinem Leibe, denn Jugend und dunkles Haar sind eitel. Vor allen Dingen, wenn man das dunkle Haar nachfärbt, und ich spreche jetzt hauptsächlich von Männern. Interessant ist, wie die Hoffnung für alle es bringt. Lass dich nicht von Kummer und Sorgen beherrschen und schütze dich vor Krankheit, denn Jugend und Schönheit sind vergänglich. Ein eitler Windhauch, wenn das alles ist, worum es bei ihrem Leben geht. Das ist heute hier und morgen dort. Aber das ist nicht das, worum es gehen sollte. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 3 wird etwas sehr Interessantes gesagt. Auch jetzt im Hinblick auf die Tatsache, wie man sich kleiden soll. Ganz besonders auch in den Versammlungen der Kirche. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 3. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, mit Haarflechten, goldenen Ketten, prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch, des Herzens, unvergänglich, mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich vor Gott. Nun, es geht nicht darum, dass man jetzt mit salopper Kleidung daherkommen soll, aber es geht darum, was ist das Wesentliche? Man soll es nicht unnötig aufputzen, könnte man sagen. 1. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 9. 1. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 9. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung, es geht schon um schickliche Kleidung, sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Es war damals so, zu dem Zeitpunkt, dass Paulus schrieb, dass die Frauen vielfach vor Spiegeln saßen. Stundenlang haben die an ihren Haaren herumgewirtschaftet, sich Haarflechten hergestellt, die dann also mit Gold dann noch verziert wurden und so weiter und so fort. Er schreibt, sondern worum es eigentlich geht, ist, die sollen ihre Frömmigkeit bekunden mit guten Werken. Darum geht es letztlich. Das ist das Wichtige. Und so lesen wir in Sprüche Kapitel 16 und in Vers 31. Sprüche 16 und Vers 31. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Und auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden. Oder wie eine moderne Übersetzung es bringt. Eine Krone der Schönheit ist graues Haar, wenn sie auf dem Weg der Gerechtigkeit gefunden wird. Nicht jeder, der graues Haar hat, lebt gerecht, offensichtlich. Die Frage ist, wie sieht es mit körperlicher Ertüchtigung aus? Da ist nichts Falsches dabei, aber man soll sich vor Extremen schützen. Denn vielfach kann das zu Eitelkeit führen oder kann aus Eitelkeit heraus geschehen. Wir lesen in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8, in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8, eine Aussage des Paulus. Es gibt mehrere Aussagen von ihm über Leibesertüchtigung sozusagen. Aber in 1. Timotheus 4, Vers 8 heißt es, die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze, und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Damit hat er nicht gesagt, man soll keine Leibesübung betreiben. Die Padlochbibel schreibt zum Beispiel, sie ist zu wenigem nützlich. Also sie ist schon nützlich, aber zu wenigem im Vergleich zu dem, worauf es letztlich ankommt. Aber man soll schon sich seines Körpers annehmen. Das ist ganz klar und deutlich eine biblische Lehre. Aber die Bibel warnt vor Eitelkeit, wie ich sagte, schon des Öfteren gesagt habe. Und so gibt es einen weiteren Artikel hier aus God Questions, wo Folgendes gesagt wird. Unser Ziel bei Körperübungen soll nicht darin bestehen, dass wir die Qualität unserer Körper verbessern, damit andere uns bemerken und bewundern. Im Gegenteil. Das Ziel unserer Übungen soll darin bestehen, dass wir unsere physische Gesundheit verbessern, um mehr physische Energie zu besitzen, die wir geistlichen Zwecken widmen könnten. Wenn Sie also Bodybuilding betreiben, wie Arnold Schwarzenegger in seinem Film Pumping Irons und sich dann vor den Spiegel stellt und sagt, oh, wie wunderbar sehe ich aus und so weiter. Ja, das ist nicht das, worum es geht. Heute und auch damals schon gab es viele Frauen, die auch dieses Bodybuilding betreiben. Und die meinen, das sei schön, wie die dann aussehen. Ich sehe das ein wenig anders. Es ist nichts daran verkehrt, Leibesübungen zu betreiben, um gesund zu sein und zu bleiben. Aber es ist natürlich dann verkehrt, wenn man es aus Grund von Eitelkeit tut, um andere damit irgendwie eine bessere Vorstellung von sich selbst geben zu wollen. In Epheser Kapitel 4, und es gibt sicherlich weitaus mehr Beispiele, die ich noch hier Ihnen mitteilen könnte, aber es geht mir um das Prinzip. In Epheser Kapitel 4 und Vers 17, da heißt es, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Man kann auch übersetzen, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Und diese Eitelkeit ist in der Tat Nichtigkeit. In Philipper Kapitel 2 und Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Man will anerkannt werden von anderen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Denken Sie an dieses hohe Ross, von dem der König stieg, um auf die gleiche Ebene zu gelangen wie Archibald Douglas. Nein, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Galater Kapitel 5, Vers 26. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wir hatten im Buch Prediger über den Neid gelesen, der nichts weiter ist als Eitelkeit, Nichtigkeit, ein eitler Windhauch. Wenn Sie sich in Gottes Hand befinden, dann wissen Sie, dass nichts aus Zufall heraus bei Ihnen geschieht, in dem Sinne, dass das der Zufall ist, der das diktiert. Gott wirkt in Ihrem Leben. Warum wollen Sie dann andere beneiden, die vielleicht bessere Privilegien haben als Sie? Lassen Sie es und belassen Sie es bei Gott. 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4 und lesen wir die Verse 1 bis 5. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Lässt ab von der Sünde, mehr und mehr lässt er davon ab. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Und das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt, in denselben Strom Wüsten treibens, und sie lästern, aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebendigen und die Toten. Sind sie nach wie vor in einer Umgebung anzufinden, in der sie nicht sein sollten? Sie haben in der Vergangenheit dieses Leben geführt, führen sie es weiterhin. Sie wollen jedoch dazugehören, sie wollen jedoch dabei sein. Sie haben ja sonst diesen Minderwertigkeitskomplex, dass sie irgendwo ausgestoßen sind. Dann wollen sie weiter in diesem Wüsten treiben, teilnehmen und daran teilnehmen. In Kneipenhausen, wo da geraucht wird und gekifft wird und was weiß ich nicht alles, gesoffen wird und so weiter. Mit Freunden durch die Kneipen ziehen sozusagen, die eigentlich nicht ihre Freunde sein sollten, weil sie einen schlechten Umgang darstellen und schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Überprüfen Sie Ihr eigenes Leben. Sind Sie nach wie vor ein eitler Windhauch? Oder haben Sie Ihr Leben geändert, sodass Sie ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist? Schauen wir uns einmal 1. Petrus Kapitel 1 an. 1. Petrus Kapitel 1, angefangen Vers 14. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person an jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, die alte Lutherbibel übersetzt, von eurem eitlen Wandel. Nach der Väter Weise, sondern ihr seid erlöst worden mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Darauf kommt es an letztendlich, dass wir das begreifen, dass Jesus Christus uns erlöst hat von diesem eitlen Wandel, der also auch im Buch Prediger beschrieben wird, der so eitel ist, so nichtig ist, so vorübergehend ist, dass der Prediger sogar gesagt hat, mich verdross es zu leben. Seien Sie kein eitler Windhauch, der auf das Physische blickt, der nur nach dem Physischen lebt, der sich seiner Errungenschaften rühmt oder einen Minderwertigkeitskomplex hat, wenn seine Eitelkeit verletzt ist. Denken Sie an Ihr Potenzial. Es ist Ihr Potenzial, zu einem Gottwesen zu werden. Gott zu werden. Warum dann andere beneiden? Warum dann unzufrieden sein mit seinem Leben? Denken wir daran, Gott leitet und lenkt Sie. Er gibt Ihnen, was notwendig ist, um Ihr Potenzial zu erreichen. Aber es geschieht nicht aufgrund Ihrer Werke, Ihrer Errungenschaften, auf sich gestellt. Und rühmen Sie sich nicht dieser Errungenschaften und die Ihrer Qualitäten, sondern wenn Sie sich rühmen wollen, dann rühmen Sie sich Gottes, dass Gott es ist, der Ihr Leben führt und leitet. Und wenn Sie das tun, dann werden Sie sehr bald begreifen, dass Sie kein eitler Windhauch sein müssen und auch nicht mehr sein werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.